SWR 2 Wissen.
Wir leben im Äquatorgürtel und in einer der letzten Waldreserven der Welt, die noch halbwegs unberührt sind. In diesem fernen Winkel des Planeten leben sogar noch indigene Völker in völliger Isolation.
Altino Machado arbeitet an einem Text über die Bedrohung des Regenwalds, als der Besucher vorbeikommt. Sein Haus liegt außerhalb von Rio Branco, der Hauptstadt von Acre. Der abgelegene brasilianische Bundesstaat im Südwesten Brasiliens grenzt an Bolivien und Peru. Altino ist ein vielgelesener Blogger. Klima und Regenwald gilt seine Sorge. Acre hat in den letzten Jahren verheerende Überschwemmungen, aber auch Dürren erlebt. Unbehagen bereitet ihm ein Programm, auch RET genannt, mit dem Klimasünder sich in unberührten Wäldern Ablass kaufen können. Klimaschutz in den Wäldern von Acre, Umweltverschmutzung und Abholzung woanders in der Welt.
Ein Klimaschutzinstrument, das dazu beitragen soll, dass Emissionen von CO2, die entstehen, wenn Wald zerstört wird, reduziert werden und damit ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet wird.
Jutta Kill ist Biologin, RET-Expertin. So heißt das Klimaschutzprogramm. Seit Jahren ist Jutta Kill auch für soziale Netzwerke tätig. Sie hat sich lange mit Altino Machado über RET unterhalten. Dabei fällt auch der Name Chico Mendes, ein Name, dem man in Acre auf Schritt und Tritt begegnet.
Für mich gibt es keinen Zweifel, dass Chico Mendes dieses Instrument RET rigoros und klar abgelehnt hätte.
Weltweit Schlagzeilen machte der Bundesstaat Acre mit seinen rund 800.000 Einwohnern, als 1988 ein weit über die Landesgrenzen hinaus bekannter Kautschuksammler ermordet wurde, Chico Mendes. Er gilt als Begründer der brasilianischen Umweltbewegung.
Schutz und Verteidigung Amazoniens bedeuten Kampf, der nicht nur uns Gummizapfer und Indianer interessiert, sondern für die gesamte brasilianische Gesellschaft, ja für den ganzen Planeten von Interesse ist.
Von Klimaschutz war damals fast nur in Expertenkreisen die Rede.
Kautschuksammler und Klimasünder. Das Reservat Chico Mendes in Brasilien. Von Karl-Ludolf Hübener.
Vogelgezwitscher empfängt den Besucher in der Bibliothek des Regenwaldes in Rio Branco. Luis Eduardo, ein Mitarbeiter, führt mich durch den modernen Kastenbau. Vorbei an einem Porträtfoto von Chico Mendes. Großformatige Fotos stimmen in der Eingangshalle auf thematische Schwerpunkte ein. Auf Kautschuksammler und Indianer, auf Flora und Fauna der Region. Auch auf die Vergangenheit Acres, als Naturkautschuk Ende des 19. Jahrhunderts seinen ersten großen Boom erlebte. Die Ursprünge von Naturkautschuk liegen in Brasilien, das lange Zeit das Monopol besaß. Vor allem im südwestlichen Amazonasgebiet, an den Oberläufen der Flüsse, lieferte die wild und verstreut wachsende Hevea brasiliensis den begehrten Rohstoff. 2 bis 3 Bäume versteckten sich in einem Hektar Regenwald. Luis Eduardo.
Es gab keine Straßen und Wege. Der Transport war nur über den Fluss möglich. Es war verdammt schwer, dort zu leben. Auch weil die Kautschuksammler von den dort lebenden Tieren, vom Puma oder Leoparden, angegriffen wurden. Hinzu kamen die Giftschlangen. Elektrisches Licht war unbekannt. Es gab nur wenig Schutz. Es gab kein Krankenhaus.
Die Gummizapfer, die Seringueiros, führten das Leben von Sklaven, erklärt Luis Eduardo. In der Bibliothek ist ein Zimmer mit den armseligen Habseligkeiten der Seringueiros gefüllt. Es war ein Leben in Schuldknechtschaft. Vorschüsse und Kredite der Gummibarone hielten sie gefangen.
Pero cuando ellos llegaban acá, estaban con dívidas.
Sie waren ja nicht einmal in der Lage, ihre Schulden zu bezahlen. Dazu sollten ihre Kinder und Kindeskinder verdammt sein. Sie waren gezwungen, alles im einzigen Laden zu kaufen. Lebensmittel in Dosen, Konserven, Kleidung, auch Waffen. Wenn ein Kilo Reis normalerweise umgerechnet etwa 2 Reales kostete, so mussten sie im Laden dafür 10 Reales hinlegen. Alles wurde zu Wucherpreisen verkauft.
Lange vor dem Latexboom Ende des 19. Jahrhunderts stellten Indianer bereits wasserfeste Gefäße aus dem geronnenen Saft des Kautschukbaums her. Indianer nannten die weiße Flüssigkeit Kahashu, das heißt so viel wie weinender Baum. Sie sammeln auch heute noch Kautschuk. Clebisom, ein Indianer des Huni-Kuin-Volkes, hat seinen Vater schon als Kind beim Kautschuksammeln begleitet. Clebisom sucht sich einen Kautschukbaum im Dickicht aus, setzt ein Messer an und ritzt mehrere diagonal nach unten verlaufende Kerben in den Stamm. Bald quillt eine milchige Flüssigkeit aus den Rillen hervor. Clebisom richtet schließlich seinen Blick auf die Baumkrone.
Ich ritze deine Rinde nicht, weil ich dich verletzen will. Denn du hilfst mir, ein wenig Geld zu verdienen. Gib mir deshalb ausreichend Milch. Welch reiche Milch werde ich einsammeln? Die hat dir der Schöpfer geschenkt. Deshalb werde ich dich beschützen. Hilf auch du mir.
In der Boomzeit wurden viele Indianer vertrieben, wenn sie nicht für die Gummibarone schuften wollten. Gummizapfer waren deshalb lange Zeit Feinde für die Indigenen. Erst Chico Mendes sollte es gelingen, das Misstrauen abzubauen und die gemeinsamen Interessen der im Wald lebenden Menschen zur Geltung zu bringen, den Erhalt des Regenwaldes. Chico Mendes' Name ist mit Chapuri verbunden, einer Kleinstadt knapp 200 Kilometer von Rio Branco entfernt. Der Bus nach Chapuri verlässt die Vororte von Rio Branco. Die Landschaft ist flach, nur ab und zu ein paar Hügel. Sträucher säumen die Straße und endlose Zäune. Der Bus hält vor einem Schild mit der Aufschrift Fazenda Arasha, einem Großgrundbesitz. Hinter einem Gatter dehnen sich Weideflächen bis an den Horizont aus. Dort grasen Seburinder. Rinderfarm reiht sich an Rinderfarm. Vereinzelte, hohe, schlanke Bäume im Grasmeer erinnern daran, dass hier einst Urwalddickicht den Blick versperrte. Schon Chico Mendes klagte:
Was die Großgrundbesitzer in den 70er Jahren gerodet haben, schafften die Gummisammler nicht einmal in 100 Jahren. Denn wir Gummizapfer wissen, wie man diese Erde bearbeitet.
Nach 4,5 Stunden Fahrt und weiteren Stopps biegt der Bus von der Hauptstraße ab. Kein Urwald, weit und breit. Stattdessen die ersten Häuser von Chapuri, einem Städtchen mit rund 16.000 Einwohnern. Am Oberlauf des Rio Acre gelegen, im westlichen Amazonasgebiet, nahe der bolivianischen Grenze. Fußgänger haben Schirme aufgespannt, zum Schutz gegen die tropische Sonne. Trotz der Hitze sind viele Einwohner mit dem Fahrrad unterwegs. Fast versteckt von Bäumen und Sträuchern liegt ein blau angestrichenes Haus mit rosafarbenem Sims. Es war das Zuhause von Chico Mendes und ist jetzt ein Museum. 2 Tage vor Weihnachten 1988 lauerten ihm hinter dem Haus die Grundbesitzer Dalí und Dasi Alves auf. Seine Mörder erhielten später langjährige Gefängnisstrafen.
Ich hatte die Gelegenheit, mit Chico Mendes zusammenzuarbeiten. Ich stehe voll hinter seinen Ideen.
Dercy Teles ist die Vorsitzende der Gewerkschaft der Landarbeiter, von Chico Mendes gegründet. Das Büro liegt am zentralen Platz in Chapuri. Dercy ist 61 Jahre alt.
Der Ort, an dem ich geboren wurde, liegt 18 Stunden Fußmarsch von Shapuri entfernt.
Im Eingang des Büros hängt ein Ölporträt von Chico Mendes. Francisco Alves Mendes Filho, genannt Chico Mendes, wurde am 14. Dezember 1944 in einer ärmlichen Hütte in der Umgebung von Shapuri geboren. Mitten im Regenwald, wo Kautschukbäume wild wachsen. Chicos Familie lebte vom Kautschuksammeln. Der Vater brachte dem Neunjährigen bei, Gummibäume anzuzapfen. Bis zu 12 Stunden war er fortan auf Urwaldpfaden unterwegs. Erst mit 18 Jahren lernte Chico Mendes lesen und schreiben. Nichts Ungewöhnliches, galt Acre doch als einer der ärmsten Bundesstaaten Brasiliens.
Als die Sammelwirtschaft boomte, sah das tägliche Leben von Mann und Frau in den Kautschukwäldern so aus. Der Mann jagte und sammelte Latex und Paranüsse. Die Frauen halfen dabei. In unserer Familie arbeiteten die Frauen aber vor allem auf dem Feld.
Chico Mendes war 19 Jahre alt, als ein Staatsstreich Brasilien erschütterte. Die Militärdiktatoren, die Brasilien von 1964 bis 1985 drangsalierten, wollten Amazonien mit Großprojekten entwickeln. Luis Eduardo.
Für sie hieß Entwicklung, wenn man die Bäume des Urwalds abholzt und stattdessen den Boden in Weiden für das Vieh verwandelt.
Der Lebens- und Arbeitsraum der Gummizapfer, der Seringueiros, wurde zunehmend bedroht.
Ihre Hütten wurden angezündet. Sie waren gezwungen, dabei zuzusehen. Gezwungen durch die Gewehrläufe der Jagunços, der Pistolenmänner der Viehzüchter. Diese Killer traten wie Polizisten auf. Sie waren tatsächlich mächtig, weil sie sich auf die Staatsgewalt stützen konnten. Von der Justiz bis zur Polizei standen alle auf Seiten der Viehbarone.
Doch Holzfirmen und Viehzüchter konnten den Widerstand der Waldmenschen nicht brechen. Chico Mendes gründete 1985 den Nationalrat der Kautschuksammler. Und es gelang ihm, das lange gespannte Verhältnis zwischen Kautschuksammlern und Indianern zu überwinden. Lindomar Padilla von Simi, dem Indianer-Missionsrat der katholischen Kirche, würdigt die Begegnung der Völker des Waldes. Diese fand ein Jahr nach der Ermordung von Chico Mendes in Rio Branco statt.
Es war eine großartige Initiative, ein starkes Vermächtnis von Chico Mendes, aber auch indianischer Anführer. Es war eine Begegnung zwischen verschiedenen indigenen Völkern, Kautschuksammlern und Uferbewohnern. Das heißt zwischen Menschen, die von und mit dem Regenwald leben.
Die Teilnehmer des Treffens forderten in einem Manifest der Völker des Waldes:
Jenen gewaltigen und doch zerbrechlichen Lebenskreislauf, den unsere Wälder, Seen, Flüsse und Quellen bilden, zu schützen und zu erhalten. Denn er ist die Quelle unserer Reichtümer, die Grundlage unserer Lebensformen und kulturellen Traditionen.
Viele Reichtümer birgt das Dickicht. Früchte wie beispielsweise Açaí oder Cupuaçu, die nahrhafte Säfte hergeben. Oder Pflanzen, die als Grundstoff für Arzneimittel dienen. Experten haben errechnet, dass ein Hektar Wald 20 Mal mehr Geld einbringen kann, als eine gerodete Fläche, auf der Vieh weidet.
Wir wollen Amazonien weder in ein unantastbares Nationalheiligtum verwandeln, noch wollen wir ein verwüstetes Amazonien.
Chico Mendes nahm den Kampf gegen Holzfirmen und Viehzüchter auf. In großen Gruppen, darunter Frauen und Kinder, stellten sie sich den Holzfällern, ihren Kettensägen und Planierraupen entgegen. Sie leisteten gewaltfrei Widerstand, der oft mit Gewalt beantwortet wurde. Dafür erhielt Chico Mendes zahlreiche internationale Auszeichnungen. So verlieh ihm die UNO 1987 den Umweltpreis Global 500. Doch die internationale Anerkennung schützte ihn nicht vor Verfolgungen, Anschlägen und Todesdrohungen im eigenen Land. 1990, zwei Jahre nach seinem Tod, wurde die Reserva Chico Mendes gegründet. Es ist das erste Reservat in Amazonien. Es umfasst knapp 1 Million Hektar. Fast 6000 Menschen leben dort heute. Organisiert mit einer Agrarreform, die dem Leben der traditionellen Waldbewohner angepasst ist.
Die traditionellen Bewohner sind an große Flächen gewöhnt, wie die Indianer. Sie leben in einem riesigen Stück Regenwald, wo sie gemeinsam fischen und jagen. Alle Versuche, jedem einzelnen Kautschuksammler ein Stück Regenwald zuzuweisen, sind deshalb gescheitert.
Der rotbraun leuchtende Weg zum Reservat ist von tiefen Rinnen durchfurcht. Es rumpelt und holpert, ist der Schlamm doch von der brennenden Sonne gehärtet. Der Weg führt durch eine sanft hügelige Landschaft, von Weidengrün beherrscht. Rinder haben den Regenwald verdrängt. Vereinzelte Gehöfte, Termitenhügel und Baumstümpfe von der Sonne gebleicht. Auf den Weiden recken sich schlanke, wohl 30 Meter hohe Bäume in den wolkenlosen Himmel. Castanias. Keine Kastanien, vielmehr Paranussbäume. Die begehrte proteinhaltige Nuss wurde bereits im 17. Jahrhundert nach Europa exportiert. Die Paranussbäume wachsen inmitten des Regenwaldes. Die Blüten werden von weiblichen Orchideenbienen bestäubt. Es ist zwar verboten, Paranussbäume zu fällen, doch die Befruchtung funktioniert nur, wenn das komplexe ökologische System intakt ist. Wenn der Regenwald gerodet wird, verschwinden auch die Bienen. Die Paranussbäume sterben dann früher oder später. Und plötzlich ist der Jeep von dichtem Urwald umgeben. In Kurven und Serpentinen geht es weiter im Reservat Chico Mendes. Der Jeep stoppt schließlich vor einer kleinen Lichtung. Aufgetürmt liegen dicke Baumstämme. Aufgeschichtet zugeschnittene Bretter, fertig zum Abtransport. Daneben ein Unterstand mit Palmdach. Illegale Holzfäller waren am Werk. Dersi Teles.
Der Holzeinschlag ist Raubbau, denn er verändert das komplette Ökosystem, die Wasserläufe, die Tierwelt. Da werden Bäume gefällt, die Tiere ernähren. Und das führt wiederum zu anderen Problemen, beispielsweise für die familiäre Landwirtschaft. Denn viele Tiere fallen nun in unsere Felder ein, weil sie keine Nahrung mehr finden. Sittiche, Vögel, machen sich über unsere Reispflanzen her. Zurück bleiben nur noch die Stängel.
Dersi Teles hat ihr Leben im Regenwald verbracht. Er ist wie ein Zuhause.
Da weiß man doch, dass ein Regenwald, in dem herumgewühlt wurde, nie wieder so wird wie früher. Da wächst zwar wieder etwas, aber es sind dann andere Pflanzen, niemals die ursprünglichen.
Der Jeep ist ein wenig weiter in den Regenwald vorgedrungen. Auf einer großen Lichtung liegt verstreut eine Ansammlung von gelb angestrichenen Holzbaracken, aufgebockt auf Pfählen. Es ist eine Urwaldschule. Die Fenster sind weit geöffnet. Alle Kinder kommen aus der Umgebung, das heißt, sie leben im Urwald. Auch die Lehrerinnen. Maria Nascimento ist auf dem Lande geboren, wohnt aber schon seit vielen Jahren im Reservat, 3 Kilometer von der Schule entfernt. Die Lehrerin hat Biologie, Philosophie und Pädagogik in Rio Branco studiert.
In meiner Klasse gibt es Schüler, die wären zu Fuß 3 Stunden zur Schule unterwegs, wenn es den Schulbus nicht gäbe. Der fährt im Reservat umher, um die Kinder zu transportieren.
Wenn es stark regnet, gibt es auch für die Busse kein Durchkommen mehr. Zu beiden Seiten versperrt dichtes Gebüsch und Laub den Blick. Kaum noch erkennbare Pfade zweigen ab. Durch das dichte Laubdach dringt kaum ein Sonnenstrahl. Ein Schutz für den empfindlichen Boden. Die Humusschicht ist sehr dünn. Und dann stehen wir vor einem schlanken Baum mit hellgrauer Borke. Schräg nach unten verlaufen Kerben wie ein Fischgrätenmuster, von einem Kautschuksammler geritzt. Der Kautschukbaum ist wohl 25 Meter hoch. Die Laubblätter sind dreiteilig, dunkel, aber auch hellgrün. Die Latexbäume wachsen wild, ungeordnet und verstreut im Regenwald. Die Kautschuksammler haben von den Ureinwohnern gelernt, wie man schonend mit dem komplexen Gebilde des Regenwaldes umgeht. Die Indianer holen sich aus dem Urwald nur, was sie benötigen, hatte Luis Eduardo in der Bibliothek des Regenwaldes gesagt. Gemeinsam gehen sie auf die Jagd. Sie töten nur die Tiere, die sie auch essen wollen. Sie wissen, dass man die Naturreserven nicht plündern, auch nicht übermäßig ausnutzen darf. Andernfalls können ihre Söhne und Enkel nicht überleben. Mit Rinder-, Schweine- und Fischzucht in künstlich angelegten Teichen versuchen sie, die schwindenden Einnahmen aus dem Sammelgeschäft zu kompensieren. Ein paar Kühe sind noch keine Katastrophe. Bis zu 35 sind inzwischen erlaubt. Für mehr Rinder muss allerdings das Dickicht gelichtet werden. Der Regenwald ist in Gefahr. Dass Kautschuksammler zu Viehzüchtern werden oder ihren Unterhalt mit Rinderzucht sichern, soll auch mit einem Angebot namens RED verhindert werden. Dahinter verbirgt sich ein Programm mit dem sperrigen Titel Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. Übersetzt, Reduktion von Emissionen aus Entwaldung und Walddegradierung. Das Konzept ist seit der Klimakonferenz der UNO 2007 Teil der internationalen Verhandlungen. Mit Hilfe finanzieller Anreize soll der Verlust von Wäldern reduziert werden. Rund ein Fünftel der globalen Kohlendioxidemissionen stammt aus der Zerstörung von Wäldern. Wenn der Regenwald abgeholzt oder abgefackelt wird, wird im Boden gespeichertes CO2 freigesetzt. Wer die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen verringert, wird mit Geld belohnt. Finanziert werden kann der Schutz des Regenwaldes von Regierungen. So unterstützt die deutsche Bundesregierung die Landesregierung in Acre. Aber auch Unternehmen können RED in Anspruch nehmen. So kann eine Firma, die in irgendeinem Teil der Welt die Umwelt verschmutzt, zum Ausgleich Waldschutz in Acre finanzieren. Sie erhält dafür ein Zertifikat. Kalifornien hat beispielsweise eine Abmachung mit Acre unterzeichnet.
In Kalifornien gibt es Unternehmen mit einem erheblichen Emissionsausstoß. Das können sie kompensieren, wenn sie den Wald schützen. Dann können sie sagen, sieh mal, ist doch alles okay. Ich verschmutze zwar hier, aber in Brasilien habe ich zum Ausgleich eine Übereinkunft mit einer indianischen Gemeinschaft getroffen.
Das sei moderner Ablasshandel, kritisieren Umweltschützer. Der Sünder kann ungestört weiter die Umwelt verschmutzen. Jutta Kill kann auf eine 10-jährige Erfahrung mit Waldzerstörung in den Tropen zurückblicken.
Zum einen, dass die Ursachen von Waldzerstörung, großflächige Landwirtschaft, Ausweitung von Palmölplantagen, von Sojaplantagen, Anlage von großen Infrastrukturanlagen, der Bau von großen Staudämmen, illegaler Holzeinschlag, dass all diese Ursachen von Waldzerstörung durch RED nicht angegangen werden.
Auch weil politische und wirtschaftliche Interessen oft stärker seien. RED nehme sich stattdessen der kleineren Ursachen an, der kleinbäuerlichen Nutzung des Waldes und dem Wanderfeldbau.
Für die Kleinbauern ist dies ein Drama, ein Desaster, weil sie nicht nur die Lebensgrundlage verlieren, sondern auch wir uns verschließen vor der Diskussion über Alternativen.
Was für manche Unternehmen ein verlockendes Angebot sein mag, klingt für andere bedrohlich. Die Indianer leben größtenteils in und von den Regenwäldern Acres. Sie praktizieren Wanderfeldbau. Sie fällen und verbrennen zwar einige wenige Bäume, lassen jedoch auch Sträucher und Bäume stehen. Diese sorgen dafür, dass Regen und Sonne, die sehr intensiv sind, die Erde nicht verhärten und den Nährboden nicht wegspülen. Indigene nehmen sich den Regenwald zum Vorbild. Sie bauen Pflanzen verschiedener Größen an, beispielsweise Maniok neben Bananenstauden.
Im nächsten Jahr geben sie dieses Feld auf und ziehen weiter. Das Feld erholt sich. In wenigen Jahren ist alles so wie früher.
Sie werden abhängig von dem Kauf von Nahrungsmitteln, Grundnahrungsmitteln auf dem Markt und geben nach und nach die Produktion der eigenen Nahrungsmittel auf. Eine Katastrophe.
Auch für die Flora und Fauna des Regenwaldes. Nicht auszudenken, was an Müll in den Gemeinden anfallen wird. Denn sie werden Flaschen, Dosen und Plastiktüten und andere Dinge nach Hause tragen. Vom eigenen Anbau können sie ja nicht mehr leben. Dafür bekommen sie Geld, argumentieren die Befürworter. Doch RET-Projekte sind auf Jahrzehnte angelegt. Jüngeren Indianern geht dann traditionelles Wissen verloren. Einige ziehen in die Stadt. Doch für sie bleibt oft nur Platz in den Favelas. Sie sind nicht ausgebildet für Jobs in der Stadt. Ihr umfangreiches Wissen über den Regenwald nützt ihnen da wenig. Aber auch ohne RET entfremden sich jüngere Indianer ihrer Kultur. Der Jeep quält sich wieder nach Shapuri.
Die Wege sind unbefestigt. Dann regnet es und der Latex lässt sich nicht mehr abtransportieren. Überhaupt können nur die Sammler mitmischen, die in der Nähe der Wege leben.
Deshalb haben viele auch keine Chance, ihren Kautschuk an eine Fabrik am Rande von Shapuri zu verkaufen. Dort produziert die staatliche Firma Natex hochwertige Kondome, von der Kreditanstalt für Wiederaufbau finanziell unterstützt. Die Fabrik zahlt den Kautschuksammlern nun subventionierte Preise, die deutlich über dem Marktwert liegen. Dersi Teles.
Der Bau hat eine Unsumme verschlungen. 33 Millionen Reales, umgerechnet 10 Millionen Euro. Zur Begründung hieß es, die Fabrik würde den Rohstoff der Kautschuksammler aufkaufen, um damit Präservative zu produzieren. Doch 80% des Rohstoffs kommen aus Kautschukplantagen.
Nur 600 Familien im Reservat kommen in den Genuss höherer Preise. Das meiste Geld fließt auf die Konten der Plantagenbesitzer. Latex ist weiterhin gefragt. Die elastischen Eigenschaften von Naturkautschuk sind bis heute unerreicht. Und unentbehrlich für Autoreifen, Klebstoffe, Dichtungen, OP-Handschuhe, Schnuller und Flugzeugreifen. Gegenüber den Plantagenbäumen sei die Sammelwirtschaft im Reservat nicht mehr konkurrenzfähig, meint Altino Machado.
Die Mehrheit der Bevölkerung von Acre lebt bereits in den Städten. Welcher junge Mensch will schon lernen, wie man Latex zapft? Das ist doch Romantizismus.
Das stimmt und ist doch nicht die ganze Wahrheit. Es gibt immer noch Menschen, die im Regenwald bleiben möchten und in Chico Mendes ein Vorbild sehen. Beispielsweise haben die Lehrerinnen auch nach dem Studium in Rio Branco ein Leben im Urwald der Stadt vorgezogen. Auch andere würden gerne bleiben, wenn sie davon leben könnten und Schulen und Gesundheitsstationen leichter zu erreichen wären. Aber dafür müsste die Regierung Acres weniger auf RET bauen und mehr auf die Probleme in den Reservaten eingehen.